Deutschlandfunk Interview.
Die Frage der Bedeutung dieses Urteils und auch die Frage, wie aktiv ist denn der Islamische Staat weiterhin in Deutschland? Darüber unter anderem kann ich jetzt sprechen mit der Islamwissenschaftlerin Lamia Kador, gebürtige Westfälin und Tochter syrischer Einwanderer. Sie ist seit kurzem auch Mitglied der Grünen und kandidiert für die Ökopartei für den Bundestag. Schönen guten Tag, Frau Kador.
Hallo, guten Tag.
Wie zu erleichtert oder zufrieden sind Sie mit diesem Urteil?
Also ich bin durchaus zufrieden damit, denn ich denke, es ist schon wichtig, ein deutliches Zeichen und auch ein deutliches Signal in Richtung dschihadistischer Präger zu senden, die in Deutschland aktiv sind und weiterhin übrigens aktiv sind. Insofern, glaube ich, können wir alle froh sein oder zumindest zufrieden sein, dass es dieses Urteil gibt.
Sie sagen weiterhin aktiv. Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage, nämlich wird die Gefahr durch islamistischen Terror in Deutschland denn jetzt ein Stück weit mehr gebannt durch dieses Urteil oder hat das darauf gar keinen Einfluss?
Na, ich denke zumindest, es geht ein deutliches Signal von diesem Urteil hervor, dass eben der Rechtsstaat deutlich solche Aktivitäten unter Strafe stellt und dass der Rechtsstaat, dass unser Rechtsstaat eben auch dagegen hält. Ich denke, das ist durchaus nicht nur symbolisch wichtig, sondern auch tatsächlich juristisch wichtig, dieses Signal auszusenden in Richtung dieser extremistischen Szene.
Welche Gefahren in Deutschland sehen Sie denn konkret und durch wen?
Also tatsächlich haben ja die Aktivitäten des sogenannten Islamischen Staates im Irak und in Syrien ja im Grunde genommen nachgelassen. Sie wurden zumindest sehr weit zurückgedrängt, diese Aktivitäten, was sehr gut ist, was eben auch gelungen ist. Hier in Deutschland ist es aber schon so, dass auch bedingt übrigens durch die Corona-Krise oder durch die Pandemielage diese Aktivitäten von Predigern, die von, weiß ich nicht, Ort zu Ort hoppen, um es jetzt mal so auszudrücken, natürlich ein Stück weit zurückgegangen sind. Stattdessen verlagert man diese Rekrutierungs- und auch Radikalisierungsarbeit in das Internet, in digitale Angebote. Also nicht nur in Telegram-Gruppen, so wie wir es übrigens auch aus dem rechten Spektrum ja auch längst kennen und gewohnt sind, sondern zunehmend auch zum Beispiel über Foren wie TikTok. Also da wird dann zum Beispiel über TikTok-Videos junge Menschen in Videos angesprochen. Sie sollen sich dem Islam anschließen. Sie sollen sich auch einem bestimmten Verständnis des Islams anschließen. Sie sollen sich für den Islam einsetzen. Sie sollen kämpfen. Das heißt, da geht die Arbeit im Grunde genommen weiter. Sie ist nicht weniger geworden tatsächlich.
Sie haben die Corona-Pandemie schon angesprochen, die auch Einfluss nimmt auf islamistische Terrornetzwerke und deren Kommunikation. Würden Sie denn sagen, dass wenn sich jetzt die Aktivitäten eher ins Internet verlagern, weil man sich nicht mehr vor Ort in den Moscheen zum Beispiel einfach so treffen kann, wird es für die Strafbehörden dadurch schwieriger, die Szene zu beobachten? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ich denke schon. Vielleicht noch mal ein Wort kurz zu den Moscheen. Tatsächlich haben wir ja lange, also schon wirklich seit einiger Zeit, auch Moscheegemeinden sensibilisieren können gegen oder für den Kampf gegen religiös begründeten Extremismus. Ne? Also auch Moscheegemeinden sind inzwischen sensibilisiert genug, um zu wissen, dass solche Inhalte, solche Personen mit solchen Inhalten, die das versuchen irgendwie zu verkünden oder unter Jugendliche zu bringen, eben nicht willkommen sind.
Aber schwarze Schafe gibt es dann auch in den Moscheegemeinden?
Natürlich, also schwarze Schafe werden sie mit Sicherheit in unterschiedlichen Gemeinden haben, aber es gibt inzwischen doch eine große Mehrheit von Moscheegemeinden, die das deutlich erkannt hat und auch die Gefahr für die eigene Gemeinde ja auch erkannt haben. Das ist ja zumindest schon mal, das muss man ja deutlich auch mal vielleicht positiv erwähnen, dass das zumindest nicht unbedingt der Pandemielage alleine zu verschulden ist, dass in Moscheegemeinden solche Predigten oder solche Aktivitäten nicht mehr willkommen sind und auch nicht mehr, die nicht mehr beherbergt werden. Aber das, und jetzt kommt das Aber, es ist natürlich ungleich schwerer geworden, im Netz nach diesen Menschen zu suchen und die zu finden und die weiterhin auch zu beobachten. Denn häufig ist es so, dass sich um unterschiedliche Personen, meist übrigens männliche, junge Männer, sich Scharen von auch übrigens Frauen tummeln, die man natürlich nicht mehr so ohne weiteres pauschal als eben auch radikal abstempeln kann, sondern da muss dann genau nachgeguckt werden, wo sind die aktiv, wo haben sie irgendwelche Kommentare hinterlassen, mit wem verkehren sie, wo haben sie regelmäßig dieses oder jenes getan. Das ist natürlich im Netz ungleich schwerer, nachzuverfolgen oder sehr viel schwerer nachzuverfolgen, als das vielleicht in Moscheegemeinden oder im Umfeld von Moscheegemeinden oder so möglich war.
Und Frau Kato, welche Schlüsse ziehen Sie denn daraus? Müssten der Gesetzgeber oder auch vor allem die Sicherheitsbehörden mehr Kompetenzen bekommen, um dieses Treiben im Netz nachzuverfolgen? Oder geht es da einfach um eine andere Art des Beobachtens mit den schon vorhandenen legalen Mitteln?
Also tatsächlich wäre ich für Letzteres, was Sie vorschlagen. Ich wäre tatsächlich dafür, dass man Personalmittel sozusagen aufstockt, Menschen einstellt, die eben die digitale Welt verstehen, die verstehen, wie diese komplexen Zusammenhänge, wie man das auswertet, was ist justiziabel und was nicht. Und natürlich muss der Gesetzgeber, das muss man auch deutlich sagen, also Hass und Hetze und menschenfeindliche Ideologien und Äußerungen von Menschen, die diese tätigen, die stärker unter Strafe stellen. Das kennen wir übrigens ja auch eben aus dem Diskurs, wenn wir über Rechtsextremismus sprechen. Da haben wir ja genau das gleiche Problem, dass Hass und Hetze zu wenig im Netz justiziabel oder wie auch immer justiziabel ist und auch durch den Rechtsstaat verfolgt wird.
Nun haben wir in der jüngeren Vergangenheit, ist die Öffentlichkeit hat mit mehr Aufmerksamkeit Anschläge von rechtsextremer Seite wahrgenommen als von Islamisten. Würden Sie im Umkehrschluss sagen, die Gefahr, die von Islamisten in Deutschland ausgeht, zum Beispiel auch von Rückkehrern aus den IS-Gebieten, ehemaligen IS-Gebieten im Nahen Osten, ist die gleichermaßen groß? Hat die zugenommen? Ist die weniger geworden? Wie schätzen Sie das ein?
Also die Ausreise tatsächlich stagniert, soweit ich weiß. Da sind die Daten, also es gibt zwar immer noch einen Wachstum tatsächlich, also an radikalisierten Personen. Die Ausreisetätigkeit geht Gott sei Dank jedenfalls wegen der Pandemielage ja nicht mehr ganz so einfach. Aber die Radikalisierung steigt trotzdem, zwar nicht mehr exponentiell, also was uns ja lange Zeit Sorgen bereitet hat, dass binnen kürzester Zeit extrem viele junge Menschen bereit waren, sich diesen menschenfeindlichen Rattenfängern in Anführungsstrichen anzuschließen. Das geht nicht mehr so schnell, aber es gibt immer noch ein Wachstum, also es ist ein Wachstum zu verzeichnen. Also insofern würde ich im Vergleich zum Rechtsextremismus da vielleicht sagen, oder es deshalb unterschiedlich bewerten, dass unser Staat oder unsere Sicherheitsapparate zum Thema Islamismus vermutlich sehr viel sensibilisierter sind und vielleicht auch besser organisiert sind, auch untereinander unterschiedliche Behörden untereinander besser vernetzt sind, als wir es bisher zumindest im Bereich Rechtsextremismus so verzeichnen können.
Der Iraker Abu Wala ist heute am Oberlandesgericht in Celle zu 10,5 Jahren Haft verurteilt worden. Er gilt als Chef, als Kopf der deutschen Terrormiliz IS oder der IS-Terrormiliz IS in Deutschland. So rum muss es korrekt heißen. Ich habe darüber gesprochen mit der Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Vielen Dank, Frau Kador, bis hierhin.
Ja, bis bald.